Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Kita Revolutions Online-Kongress und ich begrüße heute den Florian Schnell. Lieber Florian, hallo.
Hi, grüße dich.
Genau, Florian, ich bin auf dich gestoßen über Schools of Trust, was ja nicht nur ein Online-Kongress war, sondern sich zu einem ganzen Projekt gemausert hat, auch mit Film und Co. Und was das genau ist, da musst du jetzt gleich mal sozusagen in die Vollen gehen und uns ein bisschen aufklären, was es damit auf sich hat.
Gerne, ja. Schools of Trust, du hast das richtig gesagt, das ist nicht nur ein Online-Kongress oder ein Film, sondern hat sich mittlerweile ja zu einem größeren Projekt gemausert und im Endeffekt verfolgt Schools of Trust die Vision, einerseits die Vielfalt des Bildungssystems sichtbar zu machen, weil sind wir mal ehrlich, es gibt eben draußen in der Bildungslandschaft ganz, ganz viele tolle Schulen, die irgendwie richtig, richtig schön funktionieren, aber der Großteil der Bevölkerung weiß einfach nichts davon. Und das ist halt in unseren Augen ein Riesenproblem. Wenn ich jetzt Menschen draußen auf der Straße frage und sage, hey, was kennt ihr denn für Schulen? Dann werden die meisten Menschen mir sagen, ja, es gibt irgendwie Gymnasium und Realschule und Hauptschule, vielleicht noch Gemeinschaftsschule. Und vielleicht werden manche Menschen auch noch sowas wie Waldorf Schule sagen oder irgendwie Montessori. Aber dass es eben noch freiere Schulen gibt, demokratische Schulen, wo Kinder wirklich selbst entscheiden können, mit welchen Lerninhalten sie sich beschäftigen wollen, das ist den meisten Menschen überhaupt kein Begriff. Und das ist die Aufgabe von Schools of Trust, diese Schulen in der Welt da draußen sichtbar zu machen. Und das machen wir eben über ganz verschiedene Medien. Über den Online-Kongress vor 2 Jahren. Wir haben einen Film auf YouTube. Wir haben einen YouTube-Channel allgemein, wo wir in verschiedenen Schulen gefilmt haben und Videos präsentieren, Blog und so weiter. Und versuchen einfach auch Menschen für dieses Thema zu begeistern und auch zu sammeln, damit die sich austauschen können und sagen, hey, okay, da gibt es eine Plattform, wo ich mich über das Thema Schule informieren kann und eben auch über das Thema Schule in einem freieren Sinne einfach. Mhm. Das ist Schools of Trust. Und langfristig, da sind wir gerade in einem ganz spannenden Prozess, also eigentlich ganz schön, dass wir gerade jetzt das Interview führen, will Schools of Trust selbst Schulen gründen. Genau, das ist die langfristige Vision.
Ihr seid ja da vielleicht auch prädestiniert, weil ihr doch so ein Knotenpunkt seid für ganz viele Infos über die verschiedenen Formen von freien Schulen, ja, die es so gibt.
Das ist auch so ein bisschen, woraus die Idee entstanden ist, weil wir jetzt halt über die letzten Jahre ganz viel Infos gesammelt haben, auch immer wieder Schulgründungsinitiativen anfragen, sagen, hey, wir möchten gerne eine Schule gründen, habt ihr da so ein paar erste Tipps, die wir über die Jahre auch gesammelt haben. Und deswegen sind wir irgendwann zu dem Schluss gekommen, hey, eigentlich hätten wir gern selbst, wir haben jetzt so viel Wissen gesammelt, wir so viele Schulen uns angeschaut, auch an so vielen Schulen gefilmt, in Deutschland und auch anderen Ländern und ja, das wäre doch jetzt mal Zeit, sozusagen das Wissen zu nehmen und zu sagen, hey, wie sieht denn eigentlich unsere Traumschule aus in der Zukunft? Und die dann ja tatsächlich selbst zu gründen.
Sehr cool. Und das ist auch so das Thema heute, um das sozusagen diese Erkenntnisse fruchtbar zu machen. Es fragen sich vielleicht ein paar, wir haben doch eigentlich Kita als Thema. Aber ich habe ganz bewusst auch ausgewählt, so ich sag mal, die angrenzenden Gebiete, die Schule sozusagen, die nach dem Kindergarten kommt, die ja durchaus, also definitiv was mit eine Verbindung hat. Denn es geht ja letzten Endes ja darum zu wachsen, Dinge zu entdecken, sich selber zu entdecken, sein Potenzial auch zu entdecken. Und das nicht nur in der Schule, sondern auch schon im Kindergarten. Also da würde ich mir erhoffen, sozusagen heute da auch Inspiration zu bekommen, was funktioniert denn vielleicht in der Schule, in freien Schulen gut, was sich möglicherweise auch übertragen lässt in den Kindergartenbereich. Und auf der anderen Seite so das Thema Eltern- und Kindbeziehung, sozusagen die Zeit vor dem Kindergarten, vor der Kita. Genau. Und deswegen geht es heute um die Schule. Ja, ich denke mal so, als das Hauptthema wird schon sein Potenzialentfaltung, aber auch so die Begegnung, die, denke ich, eine andere ist, zwischen den Lernbegleitern, nenne ich es mal, oder Lehrern und den Kindern.
Ja? Absolut. Also wenn ich da kurz einhaken darf, vielleicht wäre es sinnvoll, mal kurz zu erklären, was eigentlich eine freie Schule ist, was sich darunter vorstellen kann. Weil wie gesagt, den meisten Menschen ist das halt kein Begriff. Und ja, ich habe schon den Begriff freie Schule genannt, ich habe den Begriff demokratische Schule genannt und man muss da so ein bisschen sich einlesen, weil das Ganze doch irgendwie ein bisschen verschwommen teilweise ist. Es ist halt nicht so, dass, wenn ich sage Gymnasium, dann haben die meisten eine Vorstellung und die meisten Gymnasien funktionieren relativ ähnlich. Das heißt, wir können wissen, wie das funktioniert. Und der Begriff freie Schule ist so ein bisschen schwierig, weil einerseits unter dem Begriff freie Schule erstmal verstanden werden kann, Schule in freier Trägerschaft, was also einfach nicht anders heißt als keine staatliche Schule, sondern eine private Schule. Aber in dem Kontext, in dem wir den Begriff freie Schule benutzen, geht es darum, dass sozusagen die Freiheit einen sehr, sehr hohen Wert im Schulalltag besitzt. Dass also Kinder zu ganz, ganz großen Teilen selbst entscheiden können, wie sie ihren Schulalltag verbringen, mit welchen Themen sie sich beschäftigen wollen, mit welchen Menschen sie sich beschäftigen wollen und was sie eben tun möchten. Und die freiste Form davon, das sind die sogenannten demokratischen Schulen. Und es gibt ganz viele freie oder es gibt viele verschiedene freie Schulen, die dann, ich sag mal, so ein bisschen davon abweichen. Aber ich erkläre jetzt einfach mal die demokratischen Schulen, weil das ist so das Freiste, was man in Deutschland finden kann. Und da läuft es so ab, dass in dieser Schule gibt es im Endeffekt zwei Grundregeln, das sind die allerwichtigsten, und zwar einmal die Lernfreiheit. Das heißt, ich als Kind kann entscheiden, wo, wann und mit wem ich in der Schule lernen möchte. Das heißt, es gibt also keine klassische Unterrichtspflicht in dem Sinne, dass ich sage, okay, jetzt machen wir Englisch 2 Stunden, dann ist 2 Stunden Mathe und dann ist 2 Stunden Deutsch, sondern in der Regel gibt es in dieser Schule einfach verschiedene Angebote. Es gibt ein Englischangebot, es gibt auch ein Deutschangebot. Sportangebot, was auch immer. Und ich als Kind kann entscheiden, ob ich zum Angebot hingehe oder nicht. Also ob ich sage, ich gehe ins Matheangebot oder ob ich stattdessen lieber ein Buch lese oder mit meinen Freunden spiele oder was anderes mache. Das ist so der erste wichtige Punkt. Und der zweite Punkt ist der der Mitbestimmung. Deswegen heißt es auch demokratische Schule, dass an solchen Schulen Lehrer und Schüler oder Lernbegleiter, wie man da sagt, gleichberechtigt sind. Und im Endeffekt Dinge gemeinsam entscheiden. Das sieht in der Regel so aus, dass es eine Schulversammlung gibt, wo wirklich alle eine Stimme haben und gemeinsam über die Dinge, die in dem Schulalltag passieren, abstimmen. Kann man sagen, okay, an staatlichen Schulen gibt es ja auch Mitbestimmung. Irgendwie, da gibt es so eine Schülermitverwaltung oder sowas. Aber das ist halt im Endeffekt ja keine wirkliche Mitbestimmung, weil die meistens nur entscheiden können, so, hey, keine Ahnung, wie sieht die Farbe vom Sommerfestplakat aus? Also der Punkt ist, es gibt eine echte Mitbestimmung, dass ich als Schüler genauso beteiligt werde an allen Prozessen wie die Erwachsenen auch. Und das hört sich für viele vielleicht erstmal ziemlich verrückt an, weil die dann sagen, okay, das kann doch nicht funktionieren. Dann würde ich als Kind ja überhaupt nie zur Mathe gehen und ich würde überhaupt nie ins Englischangebot gehen. Aber das ist nicht, die Realität zeigt halt, dass das nicht der Fall ist, weil Kinder wollen lernen, Kinder sind neugierig und wenn ich 3 Wochen lang nur auf dem Sofa gechillt habe, dann habe ich Lust auf jeden Fall danach was zu tun und mich auch mit Dingen und mit der Welt um mich herum zu beschäftigen. Genau.
So, Mitbestimmung, ja, das ist auch ein gutes Stichwort gewesen, weil ich so den Eindruck habe, habe ich ja im Vorgespräch auch schon mal kurz gesagt, dass Mitbestimmung im Kindergarten eher noch nicht so gelebt wird. Klar, die Kinder sind jünger, ne? Da muss man möglicherweise, kann man da logischerweise nicht alles sozusagen zur Disposition stellen, aber in ganz vielen kleinen Bereichen kann man damit schon anfangen. Wenn ich so mir vorstelle, so ein Kindergartenkind kommt dann irgendwann an so eine freie Schule oder eine demokratische Schule, das fällt ja erstmal aus allen Wolken, dass es hier plötzlich mitbestimmen darf.
Ja, guter Punkt. Das ist auf jeden Fall auch für die Kinder sozusagen, die an so eine Schule kommen, ist das ein Lernprozess. Wenn die direkt vom Kindergarten kommen, geht das noch, aber schwierig ist vor allem für ältere Schüler, die sich, sag ich mal, irgendwie von der, keine Ahnung, in der 6. Klasse dann noch wechseln oder sowas. Die müssen erstmal lernen, auch mit dieser Freiheit umzugehen und zu sagen, mit dieser Freiheit und eben auch mit dieser Mitbestimmung, dass meine Stimme hier wirklich gehört wird. Und deswegen finde ich das ja auch so toll, dass du sagst, hey, okay, wir müssen jetzt uns mal den Kindergarten und die Kita anschauen, weil ich persönlich glaube halt, dass dieser Punkt der Mitbestimmung und auch der Freiheit, dass ich als Kind, als oder als Wesen Verantwortung für mich und mein Handeln und meine Umwelt übernehme, das ist unglaublich wichtig und das sollte halt so früh wie möglich eingeübt werden. Weil wir erwarten immer, dass Menschen später in ihrem Leben selbstständig Entscheidungen treffen können, dass sie sozusagen sich einbringen. Aber wie soll das denn funktionieren, wenn man das die ersten 18 Jahre von der Geburt bis, ja, bis zum Erwachsenwerden überhaupt nie geübt hat?
Genau, auch diese Selbstverantwortung, das finde ich auch nochmal einen schönen Punkt, weil wir auch als Erwachsene, so erlebe ich das oft, so auf andere schimpfen, so auf die Politik und die müssen mal was tun und so weiter. Und eigentlich könnte sich jeder an die eigene Nase fassen und das tun, was er zu tun imstande ist, zumindest. Ne? Sei es jetzt Umweltproblematik oder irgendwie im sozialen Bereich. Ne? Also theoretisch könnte jeder sagen, ich nehme einen Tag die Woche frei und gucke, wem ich irgendwie helfen kann auf der Straße. Zum Beispiel, jetzt mal ganz wild gesprochen. Ne? Aber ich denke auch, das ist sozusagen ein Prozess, der ganz früh eingeübt werden muss. Weil wie du schon sagtest, selbst schon in der 6. Klasse, nach ein paar Jahren Normalschule, fällt es den Schülern offenbar schon schwer, sich an in diese Selbstverantwortung wieder reinzubegeben. Das ist ja auch bequem irgendwo, ne? Es ist vielleicht, man schimpft vielleicht drauf, aber irgendwo ist es bequem. Ja, ach ja, ich muss jetzt zu Englisch, Englisch ist doof und ne, da kann man schön meckern aber vergisst eigentlich, dass man die Zeit für sich nutzen könnte und sollte und selber schaut, wo habe ich Bock drauf und wo will ich auch meine Stärken stärken, sag ich mal. Also das klingt so, wenn du das so beschreibst, wenn die die Wahl haben, dass sie eher die Chance haben, dass sie sozusagen nicht alles machen müssen und können müssen, sondern mehr das, wo sie schon eh ein Talent haben oder ein starkes Interesse, dem nachgehen können und dann entsprechend auch mehr Zeit dafür zur Verfügung haben und besser werden können.
Genau, also ich glaube, das ist so der entscheidende Gedanke dahinter, dass es halt überhaupt keinen Sinn ergibt, Menschen dazu zu zwingen, irgendwas zu lernen, was in diesem Moment nicht interessiert. Ich bin kein Psychologe und auch irgendwie kein Lernforscher. Ich studiere zwar, bin zwar gerade dabei, mein Lehramtsstudium abzuschließen, aber unabhängig davon, glaube ich, ist es einleuchtend, dass ich am besten dann was lerne, wenn ich wirklich Lust drauf habe. Stichwort intrinsische Motivation. Wenn ich mich hinsetze und sage, oh, da brenne ich für, dann werde ich es nachher eher behalten, als wenn ich überhaupt keine Lust dazu habe und gezwungen werde. Kann ja jeder mal an seine eigene Schulzeit denken und überlegen, was davon weiß ich noch. Das sind meistens die Dinge, die ich gern gemacht habe. Und aus diesem Grund, und genau, das ist der Grundgedanke auch bei solchen freien Schulen. Und das führt in meinen Augen tatsächlich dazu, dadurch, dass ich weniger Verpflichtungen habe und mehr selbstbestimmt lernen kann, selbstbestimmt mit meiner Zeit umgehen kann, habe ich natürlich auch viel mehr Zeit, die Dinge zu machen, die mich wirklich zu interessieren, oder die mich wirklich interessieren. Und eben auch viel mehr Zeit herauszufinden, was mich denn wirklich interessiert. Und ich glaube, das ist auch heutzutage ein total wichtiger Punkt, weil es gibt ja tausende von Dingen, die man machen kann. Tausende Möglichkeiten, die Welt verändert sich, die Jobwelt verändert sich. Und da ist es total wichtig herauszufinden, wo ist denn mein Potenzial, wo sind denn meine Stärken, wie du schon gesagt hast, was möchte ich machen? Ich erwähne da immer meine kleine Schwester, die hat Abitur gemacht, wirklich gutes Abitur, und ist da voll easy durch die Schule gegangen, aber hat jetzt nach ihrem Abschluss echt eine Weile gebraucht, so in die Spur zu finden, weil sie überhaupt nicht wusste, was sie mit ihrem Leben eigentlich anstellen will und auch nicht so das Werkzeug hatte, das jetzt herauszufinden, weil das in ihrer Schule irgendwie überhaupt nicht beigebracht wurde.
Ja, also das ist auch so meine Beobachtung, wo ich mich auch oft gefragt habe, wie kann das sein, dass jemand 12 Jahre in die Schule geht, 13 Jahre in die Schule geht oder mit Kindergarten eigentlich noch länger, weil für mich fängt das auch da schon an. Und am Ende haben wir versucht, alle irgendwie aufs gleiche Niveau zu heben in allen Fächern, wo in der Hälfte der Fächer jeweils genügend Schüler sagen, ist überhaupt nicht mein Thema und sich da durchgequält haben. Gleichzeitig haben die nicht die Zeit, deswegen sich mit den Dingen zu beschäftigen, die sie eigentlich interessieren, um da Experte zu werden. Und am Ende haben wir so eine gleichrasierte Generation, die alle so ungefähr das Gleiche können, aber keiner weiß mehr, was er eigentlich wirklich kann oder können könnte, wenn er die Zeit anders genutzt hätte. Und dann genau, und dann fangen die Fragen an so, aber ich habe Abi und ich sollte mal studieren, weil das ist ja schon sonst vergeudet. Mal gucken, was es so gibt, statt zu fragen, mal gucken, was ich will.
Ja.
Ja. Genau. Ja, also so dieses, und das setzt ja voraus, dass ich einen Glauben daran habe, dass die Kinder das können. Also, dass sie das nicht missbrauchen zum Beispiel und dass sie hinterher aber auch denen nichts fehlt, um im Leben dann zurechtzukommen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an den Bericht von einer Mädel, hatte mir mal im Zug erzählt von einer freien Schule, wo die unglaublich toll bauen können. Die sind irgendwie so da super kreativ und im Baubereich, sag ich mal, die können irgendwelche Holzhäuser mal eben projektieren und das machen die alles spitze. Aber irgendwie die meisten von den 14-, 15-Jährigen können noch nicht wirklich gut lesen. Da ist zum Beispiel so ein Widerstand bei mir dann, ne, wo ich sage, oh, heutzutage nicht lesen können, das könnte schwierig werden. Wie
Das
sieht es denn
support
da
ihn.
aus also wie gehen da so freie Schulen damit um und wie wäre so dein Ideal in der Beziehung?
Also das ist auf jeden Fall immer ein Kritikpunkt oder immer ein Angstpunkt, der kommt, auch irgendwie bei Elternabenden oder wenn ich Leuten von diesem Thema erzähle. Also freie Schulen gehen da unterschiedlich mit um, je nach Freiheitsgrad. Wie gesagt, so die freiesten Schulen, die demokratischen Schulen sagen einfach tatsächlich, es gibt die Angebote, es gibt keine Pflicht, lesen oder schreiben zu lernen. Das heißt, niemand wird am Hemd gezogen und dann zum Schreibtisch gezogen, damit er jetzt Buchstaben schreibt.
Funktioniert auch nicht, ne? So
Er funktioniert
richtig.
auch nicht. Ich behaupte, 99,99% aller Menschen, die auf so einer Schule waren, können nachher lesen und schreiben und Mathe und so weiter. Weil, also das zeigt einfach meine Erfahrungen, das zeigen ja, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die so eine Schule besucht haben, die können alle lesen und schreiben. Weil es natürlich auch, es ist einfach ja auch wichtig für Kinder. Also angenommen, ich bin 7 Jahre alt oder 8 Jahre alt und möchte halt dann auch wissen, was steht denn auf diesem Zettel oder kann halt bei dem Spiel vielleicht nicht mitmachen, wenn ich ihn jetzt nicht lesen kann. Diese Erfahrung, die du geschildert hast, dass es 12-, 13-Jährige gibt, die dann immer noch nicht lesen und schreiben können oder nicht flüssig schreiben können, das gibt es schon auch und das gibt es wahrscheinlich häufiger als an staatlichen Schulen, weil da eben einfach der Zwang herrscht. Und ich bin da auch ambivalent. Weil ich auch glaube, es ist schon sinnvoll, dass Kinder eben halt früh die Grundfähigkeiten erlernen, weil ja sonst vielleicht auch gewisse Möglichkeiten ja einfach nicht möglich sind. Ich persönlich würde, mein Ideal sieht so aus, dass wir eine Schule kreieren, wo im Endeffekt so eine Stimmung herrscht, dass Kinder sozusagen automatisch einfach Bock haben, Dinge zu machen. Also ich glaube prinzipiell, jeder Mensch möchte lesen und schreiben lernen und jeder braucht es auch sozusagen. Und ich glaube, es hängt einfach viel von diesem Umfeld ab. Also habe ich da Menschen, habe ich da auch eher Lehrkräfte drin, die einfach diesen Tatendrang ausstrahlen, diese positive Energie ausstrahlen, auch diese Potenzialentfaltung bei sich selbst gemacht haben. Weil dann glaube ich eben auch, also wenn ich zum Beispiel einen Deutschlehrer habe und der einfach so begeistert ist von diesem Fach und hier Texte liest und Bücher hat, dann glaube ich einfach, dass auch dass ich als Kind dann auch sagen werde, okay, der ist so begeistert von seinem Deutschangebot, da gehe ich jetzt mal hin und dann werde ich auch lesen und schreiben lernen. Ich glaube, da kann man auch einfach viel über diesen Punkt reden.
Also so könnte ich mir auch vorstellen, dass es sozusagen nicht über Zwang, aber durchaus eine Motivation gibt, motivierende Begleiter, ne, wo die Kinder nicht sich selbst überlassen sind, sondern schon so in der, also stell mir das so ein bisschen wie so eine Form von Coaching vor, dass man schon mit
Ja.
den Kindern regelmäßig, kannst ja vielleicht gleich nochmal berichten, mit denen
Ja.
regelmäßig, vielleicht täglich, zu einer Bestimmung, dass ich morgens oder wann auch immer, oder vielleicht sogar zweimal am Tag, mit denen ins Gespräch kommt und sagt, okay, was ist so euer Projekt gerade? Vielleicht ist es gerade chillen, aber ne, dass man es immer wieder ins Bewusstsein holt, okay, was weiß ich, jetzt habe ich schon die letzte Woche mich ausgeruht, ich habe offenbar immer noch den Drang, gut, dann ist es so, ne? Aber dann habe ich mal kurz drüber nachgedacht. Also so einfach, dass man ne, die ins Nachdenken bringt und auf der anderen Seite die da abholt, wenn sie sagen, okay, ah, ich habe letztens das gesehen. Und das würde ich irgendwie gerne lernen, aber ich habe noch keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Und dann sozusagen, wo dann einer ist, der sagen kann, hier, wende dich doch mal an den. der hat da schon mal was in der Richtung gemacht. Kann ja auch ein Kind sein, an dem das Kind sein
Absolut.
soll, ne? Oder halt ein anderer Erwachsener.
Ja, das ist voll der gute Punkt, den du da ansprichst. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir sagen, wir wollen von Schools of Trust eigene Schulen gründen. Weil man könnte ja auch sagen, so, ja, okay, es gibt ja schon freie Schulen und demokratische Schulen und so weiter. Das gibt es ja schon. Wieso wollt ihr auch Schulen gründen? Und ich glaube, das ist der Punkt, der mir in dieser Schulszene so am meisten fehlt. Dass ich anerkenne, dass Menschen halt auch über Inspiration lernen. Dass ich eben Kinder nicht sich selbst überlasse und sage, okay, hier ist ein Raum, da sind Stifte, mach was du willst, sondern dass es eben total hilfreich ist, wenn ich auch als Erwachsene, dass ich Erwachsene habe, die eben vorangehen und sagen, hey, ich habe gute Ideen, ich mache was, ich inspiriere, ich gehe mit gutem Vorbild voran und ich bin eben auch im engen Kontakt mit den Schülern und eben suche eben diese Rückbindung und sage, okay, was beschäftigt dich gerade, wie kann ich dich dabei unterstützen, was bewegt dich? Das passiert auf jeden Fall auch jetzt schon. In fast allen freien Schulen gibt es eben solche Art von Coaching-Gesprächen oder Mentorenzeit heißt es da in der Regel. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, der wirklich entscheidend ist. Das Entscheidende ist also nicht das Kind und die Freiheit und die Mitbestimmung, sondern wie wird das sozusagen verbunden auch mit der Institution, also jetzt konkret auf die Schule, also wie sind die Lehrkräfte drauf, was strahlen die aus? Weil es macht einen Unterschied, ob ich sage, jeder kann machen, was er will, es gibt verschiedene Angebote und ich als Lehrkraft, ich hänge in der Ecke ab und bin nur am Handy den ganzen Tag und habe überhaupt
So ein
keine positive
bisschen.
Ausstrahlung. Oder ob ich eben selbst jemand bin, der Begeisterung hat, der seine Stärken stärken möchte, der Dingen nachgeht.
Also das erste Bild so ein bisschen so wie, ist mir eigentlich egal, was ihr macht. Ne? Ihr könnt frei entscheiden, aber es wirkt so ein bisschen auf die Kinder so, naja, ob ich komme oder nicht, das ist dem irgendwo egal. Und da so der Gegenentwurf, dass man Leute hat, die selber begeistert sind von Dingen und die dann auch ihre Funken versprühen und die Kinder immer wieder einladen oder einfach Vorbild sind und gesehen werden und dann die Kinder sagen können, oh ja, hier, geil, Podcast-Projekt
Ja,
will ich mitmachen.
genau. Genau. Und es ist ja auch dann in Ordnung, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich studiere Politik, ich begeistere mich für Politik und ich mache ein Angebot und sage, hey, Leute, wir machen jetzt hier, keine Ahnung, Bundestagswahl. Bald sind Bundestagswahlen, super spannend, hey, die Parteien, es geht gerade mega ab. Ich mache hier ein Projekt irgendwie jetzt jede Woche. Wer hat Bock? Und dann komme ich mit meiner Begeisterung. Und es ist ja trotzdem in Ordnung, dass dein Kind sagt, boah, ich habe keinen Bock auf Bundestag, interessiert mich gerade überhaupt nicht. Ich bin nicht beschäftigt, was ganz anderes. Das ist ja auch in Ordnung. Und es wird auch immer so sein, dass egal wie gut ich als Lehrer oder als Lehrerin bin, ich werde nie alle Kinder erreichen können. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber dass auf jeden Fall ich diese Begeisterung ausstrahle und damit auf jeden Fall auch andere Menschen anstecken kann.
Da darf ich dann auch nicht beleidigt sein, ne?
Nee.
Ja, und ja, das kenne ich so ein bisschen so aus dem Kindergarten. Da gibt es doch schon tendenziell die, auch wenn das, wie gesagt, in den Bildungsplänen eigentlich nicht mehr so drinsteht, ne? So irgendwie Zwang für irgendwelche Angebote. Aber ich glaube, es gibt schon was soll ich sagen, den Anspruch, alle Kinder in der Gruppe, wenn die noch als Kleingruppen, so wie ich es erlebt habe, organisiert sind, dann alle Kinder auch irgendwie dazu zu bewegen, so, wir machen heute mal. Ja? Und eigentlich kann ich mir das auch für den Kindergarten zum Beispiel vorstellen, dass das durchaus das freier gestaltet ist. Ich hatte jetzt letztens gesprochen, gut, die Interviews laufen ja jetzt eh quasi alle, aber da war so ein Punkt, klar brauchen die dann trotzdem noch eine Struktur, wo die wissen, wenn ich jetzt ein Problem habe, kann ich mich an meine Lieblingserzieherin wenden oder ne, so in der Richtung. Aber gleichzeitig die Freiheit zu haben, dass ich meinen Interessen folgen kann und irgendwie mich auch von mehreren erwachsenen Personen im Kindergarten inspirieren lassen kann, wenn es denn so ist, ne? Dass ich sehe, ah, hier, der kann das und der macht irgendwie ein Musikprojekt und da darf ich aber auch hingehen und nicht nur in meiner Gruppe sein und mein Erzieher muss irgendwie alles abdecken, aber ich habe da eigentlich gar nicht Bock auf die Sachen, die er jetzt anbietet.
Ich denke, also, ja, man muss da glaube ich, es gibt einfach gewisse Grenzfälle, wo natürlich dann Erwachsene sozusagen auch eingreifen müssen. Also ich Ich bin kein Fan davon, dass man sagt, so Kinder sind wie kleine Erwachsene oder sowas. Es gibt einfach einen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. Und ich glaube, diese Augenhöhe, also man sagt ja auch immer so, ich schaue, dass ich mit dem Kind auf Augenhöhe bin. Das ist super und das ist auch auf jeden Fall, muss der Anspruch sein. Ob man es ganz erreicht, weiß ich nicht. Es gibt natürlich einfach Punkte, wo ich auch irgendwie als Erwachsener eingreifen muss. Also, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie auch in der freien Schule, wenn da die 10-Jährige mit der Wodkaflasche kommt, dann geht das nicht. Was erstens gesetzlich nicht geht und weil natürlich auch irgendwie da wir uns im Bereich der Kindeswohlgefährdung befinden. Und ich denke, so wird es in der Kita auch sein. Da gibt es ja natürlich auch einfach Dinge, wo man als Erwachsener eingreifen muss, wenn die jetzt auf die offene Straße rennen oder sowas. Aber ich glaube, prinzipiell gibt es einfach bedeutend mehr Dinge, wo wir einfach mal sagen können, hey, lass die Kinder mal machen. Die wird sich hier jetzt nicht verletzen, das wird jetzt nicht gefährliches sein. Es ist ja in Ordnung, lass die auch mal Fehler machen. Ja? Ich meine, das hört man immer wieder, wir müssen mehr Fehler machen, aber das tatsächlich auch von früh zu lernen, zu sagen, hey, okay, ich habe was ausprobiert, es funktioniert nicht, versuche ich einen anderen Weg. Ich glaube, das ist total wichtig und da können wir uns, glaube ich, auch als Lehrkräfte, Erzieher, Erzieherinnen alle auch ein bisschen entspannen.
Ja, das ist schwierig, ne? Weil wir also in so einer Kultur leben, wo Fehler eigentlich überhaupt nicht gern gesehen und geduldet sind, ne? Und gerade im Schulbereich, also so im klassischen Schulbereich, Fehler sich immer oder fatal auf den weiteren Lebensweg auswirken können, ne? Wenn ich in einer wichtigen Arbeit Fehler mache, im Abi Fehler mache oder in irgendwelchen 10. Klassenabschlussarbeiten wichtige Fehler mache, da kann es sein, dass ich mir was Wichtiges verbaue, so wie das System aktuell aufgebaut ist, ne? Weil wir ja immer unsere Zertifikate brauchen, um zum nächsten Schritt zu kommen, so ungefähr.
Absolut. Also ja, man verbaut sich was und gleichzeitig verbaut man sich halt auch was, wenn man zu viel Angst hat, Fehler zu machen. Also an solchen freien Schulen gibt es keine Noten. Das habe ich vorhin nicht gesagt, aber ich glaube, das ergibt Sinn, weil wenn es keine Klassen gibt und eben alle frei machen können, was sie wollen, gibt es natürlich auch keine Noten und keine Arbeiten. Und ich muss da immer an meine eigene Schulzeit denken. Da hatte ich auch Abitur und ich hatte irgendwie, eins der Fächer war irgendwie Kunst, musste ich machen. Ich war nicht gut in Kunst, aber hatte, ich weiß noch, dass ich dann irgendwie, ich wollte da unbedingt gute Noten haben und habe dann irgendwie die Schwester von einem Freund hat dann immer meine Bilder gemalt. Ja, ich hoffe jetzt keiner meiner alten Lehrer schaut sich das Interview an. Was natürlich total, ich war da noch gut, weil die konnte malen und ich hatte immer 12 oder 13 Punkte, also immer eine 1 oder 2. Was aber im Nachhinein natürlich total absurd ist, weil ich dadurch mir ja auch jegliche Chance genommen habe, mal mich mit diesem Thema Kunst zu beschäftigen, zu sagen, hey, jetzt, okay, ich kann halt noch nicht so gut malen, egal, ich probiere es mal aus und folge mal meiner Inspiration, meiner Kreativität, weil ich von Anfang an diesen Gedanken hatte, oh Gott, Kunst, verdammt, ich brauche eine gute Note, was mache ich? Okay, die Freundin malt mein Bild. Für eine Kunstnote, ja. Hat mich sehr interessiert. Also
Ja,
Kunst, Oberstufe, ist das völlig klar für mein Leben, aber also ich hätte einfach mal malen können. Ja.
der Fokus, der wird ganz schräg in diesem klassischen System, wenn man sozusagen nur darauf aus ist, gute Noten zu haben, vergisst man total, dass man eigentlich drauf schauen sollte, wo man Bock drauf hat und wo man wirklich was lernen will. Und ich habe auch so den Eindruck, also ich kenne es auch aus meiner Schulzeit, dass es ja der Fokus eigentlich darauf liegt, gute Noten zu kriegen. Sozusagen, koste es, was es wolle, so ungefähr, und zur Not auch mit so nicht ganz legalen Geschichten, aber darüber vergisst man total, dass es beim Lernen um was völlig anderes geht. Ja, und ja, ich denke auch, dass da dieser, also so viele Gefühle von so Angst zum Beispiel, das kenne ich so sehr aus der Schulzeit, so Angst, kriege ich da jetzt eine gute Note, schaffe ich da die Arbeit und so weiter. Oh Gott, ich muss noch lernen. Oh Gott, ich habe die Hausaufgabe nicht gemacht. Das Lernen so viel auch Angst besetzt wird dadurch, dass ich die Chance habe, eine schlechte Note zu kriegen und das wiederum die Chance ist, dass ich mein Leben verfusche, jetzt mal ganz plakativ gesagt. Und ich habe da den Eindruck, dass dann die freien Schulen sozusagen eher den Fokus wieder schaffen aufs Lernen und die Selbstverantwortung auch im Lernen zu biegen.
Auf jeden Fall. Also gerade an diesen ganz freien Schulen, so demokratischen Schulen, da würde ich schon sagen, da gibt es diese Angst vorm Lernen nicht. Also klar, die haben müssen zum Schluss, muss man ja auch einen Schulabschluss machen oder kann man einen machen. Also in der Regel ist es so dieser mittlere Schulabschluss und dann müssen die sich dann auch darauf vorbereiten. Und klar haben auch manche dann so ein bisschen Struggle, weil sie vorher halt irgendwie die Prüfungen hatten. Aber prinzipiell ihre gesamte Schulzeit über existiert diese Angst nicht, weil ja kein richtiger Unterschied zwischen Lernen und Freizeit gemacht wird, sondern das ist ja auch teilweise fließender Übergang und eben ich nicht Angst haben muss, oh Gott, jetzt kommt diese Mathe-Klausur, oh Gott, ich kann das noch nicht, sondern ja, okay, Mathe, ich probiere es mal aus. Und ich glaube auch, dass diese Angst führt ja auch dazu, dass ganz viele Menschen nachher ein negatives Bild von Lernen haben. Die ja. gehen aus der Schule raus und sagen, oh Gott, ey, Lernen, das war's für mich, nie wieder. So, nie wieder Schule, nie wieder Weiterbildung. Und das ist ja total fatal, wenn man sich die heutige Welt anschaut. Lebenslanges Lernen ist ja, ein Stichwort. Es reicht halt nicht Schule und dann war's das und dann Job, sondern die Dinge verändern sich. Wir sollten immer weiter lernen. Und ich glaube halt, dass diese Fähigkeit, gerne zu lernen und zu sagen, hey, ich vertraue in meine Fähigkeiten, ich habe eine Selbstwirksamkeit, ist viel, viel wichtiger, als dass jemand 3 Fremdsprachen kann und irgendwie perfekt alle Geschichtsdaten auswendig kann. Ich habe lieber eine Person, die sagt, hey, ich kann das noch nicht, ich habe keine Ahnung von dem Thema, aber ich vertraue in meine Fähigkeiten, ich habe gewisse Strategien, ich weiß, dass ich in Ordnung bin und ich habe Lust drauf, als jemand, der sozusagen immer Angst hat zu scheitern und zwar 1000 Dinge kann, aber überhaupt nicht in die Lage kommt, die dann auch wirklich umzusetzen aufgrund der Angst.
Ja. Ja.
Und ich weiß nicht, wie das Kindergarten, Kita, ob es da auch solche Bewegungen gibt, aber man hört ja immer wieder so aus anderen Ländern dann jetzt sozusagen das Englisch jetzt schon ab Klasse 1 und am besten noch irgendwie im Vorschul-, Grundschulbereich dann schon mal zahlen können und so weiter. Wenn da Kinder Bock drauf haben, finde ich das gut. Nur prinzipiell glaube ich, ist es viel sinnvoller, dass man halt Kinder früh dazu befähigt, eben, dass sie auch diese gewisse Selbstwirksamkeit lernen. Dass die eben, wie du schon sagtest, dass man denen vielleicht auch in der Kita oder im Kindergarten einfach mal Zeit gibt, dass die sich mit sich selbst beschäftigen können und lernen, so, okay, was interessiert mich? Und dann vielleicht auch mal 3 Stunden einfach, keine Ahnung, sinnlos im Gras liegen, aber vielleicht dann darüber nachdenken so oder irgendwie rausfinden, was sie begeistert. Und ich glaube, dass, wenn man das früh lernt, ist das viel, viel wichtiger, als irgendwie schon die ersten Englisch-Vokabeln in Klasse 2 zu können.
Ja, definitiv. Also gibt es auch Studien, dass das nicht wirklich was bringt. Und ich war am Anfang in einem Kindergarten, der sehr bildungsorientiert ist, aber so nach einem alten Bildungsbegriff, wo genau das stattgefunden hat. Da kommt an einem Tag der Englischpädagoge und knapst was von der Vormittagsfreispielzeit ab. Am nächsten Tag kommt der Musikpädagoge, den übernächsten Tag der Kunstpädagoge. Prinzipiell, ne, ist gegen Kunst und Musik nichts einzuwenden, aber wenn das sozusagen das Pflichtprogramm ist, dann wird es ein bisschen kriminell. Und auch da wieder fällt mir ein, so dieses Kinder dann so begleiten, die, also klar, ne, auch selber rausfinden lassen, aber auch so, dass sie so ein bisschen ins Reflektieren kommen. Mensch, was machst du da? Ganz spannend. Erzähl doch mal, was willst du gerade rausfinden? Ne, und auch gerade bei den Kleinen sind wir dann oft so schnell dabei. Also ja, kenne ich auch von mir, ne, dass ich mich da zurückhalten muss, dass man denen nicht sozusagen alles gleich verrät oder sagt, ja, guck mal, ich habe hier das Experiment und das geht so und so und so. Und jetzt darfst du das mal nachmachen. Ne, sondern dass die wirklich eine ganz andere Palette an, was ich zum Beispiel Naturmaterialien haben und da jederzeit dran forschen können. Ich nehme mal das große Wort, weil ich finde, das hat keinen Unterschied zu dem Forschen, was jetzt ein Wissenschaftler an der Uni macht. Ne? Irgendwelche Hypothesen machen, haben die dann auch und prüfen dann, ob das stimmt, ob der Sand wirklich hält, wenn er nasser ist. Ne? Am Ende ist das gleiche in Grün. Gibt es denn, oder vielleicht nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung, also ich habe so jetzt für mich mitgenommen, einerseits, das war so ein bisschen angeklungen, die Kinder zu befähigen, dass die also Lust aufs Lernen haben, aber auch so Werkzeuge an die Hand bekommen. Und da würde ich zum Beispiel sowas wie Lesen, Schreiben auch dazu zählen und auch so Selbstreflexion, vielleicht was planen, mit Fehler so zu sehen, dass sie ein Helfer sind. Das hatte ich von der Frau Günster-Schöning sehr schön. Das Wort Fehler hat die gleichen Buchstaben wie das Wort Helfer.
Das ist ja spannend.
Ja, das ist geil. Und wenn ich Fehler als Helfer sehe, dann, also das sollte eigentlich unser Ziel sein, weil jeder, also aus Fehlern lernt man am besten, ist einfach so, ne? Das merke ich mir auch am besten, auch vielleicht mit einer kleinen Wut, die ich da hatte, weil irgendwas nicht funktioniert hat, weil ich das falsch gemacht habe. Aber jetzt kann ich es halt, ne? Deswegen ist auch dann später im Unternehmen irgendwie Leute, die so große Fehler gemacht haben, die sind eigentlich die wertvollsten, aber die werden in der Regel eher abgesägt. Stichwort schlechte Fehlerkultur.
Absolut, ja. Also ich glaube prinzipiell sollten wir einfach genau mehr ja, Menschen müssen, wir sollten alle mehr Fehler machen und wie du schon gesagt hast, ich glaube, dass das Entscheidende ist einfach, dass Kinder eben diese Meta-Fähigkeiten lernen, die du jetzt auch schon ein bisschen angesprochen hast. Also sozusagen ich weiß, wie ich irgendwie Dinge angehe. Also ich habe irgendwie ein Ziel und ich weiß irgendwie, wie ich da einigermaßen hinkomme. Ich habe eben diese Selbstwirksamkeit erfahren und auch gelernt, dass ich weiß, okay, ich als Person bin fähig dazu. Ich kann mich einbringen, ich weiß, was ich möchte. Ich habe irgendwie auch herausgefunden, was ist meine Leidenschaft, also was ist das Potenzial, das ich bei mir entfalten möchte. Ich kann mit meinen eigenen Emotionen umgehen und wie du eben auch am Anfang gesagt hast, so, oder vielleicht hatten wir das im Vorgespräch, glaube ich, weiß ich gerade gar nicht, dass eben es in Ordnung ist, wenn ich zum Beispiel wütend bin, aber eben auch lerne, damit umzugehen und nicht die ganze Kindertagesstätte in Schutt und Asche hau. Ich glaube, das sind einfach solche Metakompetenzen und wenn ich die beherrsche, dann werde ich auch später relativ einfach irgendwie mir Mathe beibringen können oder Geschichte, weil ich eben einfach irgendwie ein Werkzeugset habe und das dann eben jeweils auf den Fall anwenden kann.
Das Werkzeug.
Ich glaube, um das noch rund zu machen, um diese Skills zu lernen, brauchen Kinder eben Freiheit, brauchen Kinder sozusagen Zeit, eben sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und deswegen ist das total wichtig, dass sich ja die Kita-Landschaft ändert und eben auch die Schule.
Könnte auch die Fähigkeit sein, andere anzusprechen, zum Beispiel Leute, wo ich sehe, die können schon was. Und die zu fragen, hey, hast du Bock, mir das beizubringen? Ne?
Absolut, ja, absolut. Also eben auch rauszufinden, wie lerne ich vielleicht auch am besten. Also lerne ich von einem Kumpel, lerne ich aus einem Buch. Letztens war ich an so einer freien Schule, da habe ich jemanden getroffen, der saß in so einem Raum ganz allein und war ganz total mit Handy. Und man hat auf den ersten Moment hat man gedacht, der zockt da irgendwas oder macht irgendwas Komisches. Und der hatte sich wirklich komplexe physikalische Sachen über YouTube beigebracht. Also der hat halt für sich herausgefunden, er lernt super gut so mit Erklärvideos und hat da wirklich, also der war ja 13 oder so war der und der hat da Sachen gemacht, wo ich also sowas von ausgestiegen bin. Also das war beeindruckend.
Ja, also ich denke auch, wenn die da Bock drauf haben und merken, oh, das interessiert mich und da habe ich ein Talent für, dann go for it, ne? Der würde jetzt in der normalen Schule sich beim Physikunterricht langweilen, während alle
Wahrscheinlich.
anderen stöhnen, ne? Dann lass doch den, der Physik machen will, unterstützt den da mit seiner Lernform, sich da ganz viele Dinge beizubringen und die anderen lass sie in Ruhe ihre Sachen machen, wo sie Bock drauf haben.
Ja. Ich finde es trotzdem noch wichtig, dass wir halt auch, und das hatten wir jetzt auch schon angesprochen, dass ich als Erwachsener auch im Austausch bin und eben schaue, ob das Kind jetzt nicht einfach nur Dinge vermeidet. Also prinzipiell glaube ich, ist es wichtig, dass ich eben, also ich habe Stärken und es ist super wichtig, dass ich meine Stärken stärke. Und aber trotzdem eben, es ist vollkommen in Ordnung zu sagen, hey, das ist eine Schwäche, da habe ich nicht so Bock drauf, aber irgendwie auch mal eben nicht Dinge zu vermeiden und zu sagen, oh, okay, das ist ein Thema, da habe ich voll Angst vor, das gehe ich gar nicht erst an. Sondern dass man eben da auch in einem engen Austausch ist und sagt so, okay, du hast dazu gerade ein bisschen Angst vor, zum Deutschangebot zu gehen, können wir da irgendwas gemeinsam tun? Guck mal, du hast dich da und da schon mal überwunden, willst du es nicht doch mal probieren? Also, dass Kinder auch lernen, sozusagen auch Dinge anzupacken, die vielleicht ein bisschen unangenehmer sind.
Ja, auch wieder so eine Metakompetenz, ne? Die dann auch
Absolut.
im Coaching-Gespräch oder Mentoring-Gespräch schön angesprochen werden kann. Und das hast du auch so schön gesagt, können wir dir irgendwie helfen? Das ist eigentlich auch so diese Grundhaltung, ne? Wo auch so dieses auf Augenhöhe für mich durchblitzt. Ne? Dass man nicht sagt, so jetzt komm aber mal, du kannst dich nicht immer drücken. Das sind ja eher so die Sprüche, die hören. Sondern wirklich, kann ich dir irgendwie helfen? Und das auch ernst zu meinen, ne? Und nicht, wenn es Nein sagt, okay. Komm, wir überlegen. Ne?
Ja. Das stimmt. Das beinhaltet auch wirklich ja, dieses Augenhöhenkonzept oder auch diese Freiheit, dass ich einen Vorschlag habe und das Kind sagt halt nee. Und ich glaube, das ist auch mein Tipp immer auch, für Eltern, die sagen, hey, ich möchte mein Kind auf eine freiere Schule schicken, sich dieser Tatsache bewusst zu werden. Weil viele haben die Vorstellung, die sagen, die denken dann, ach, schön Freiheit und keine Noten und mein Kind geht dahin und es wird dann vom Englischangebot zum Deutschangebot rennen und dann wird es danach Mathe machen und dann freiwillig ein Buch lesen. Aber es kann halt auch einfach sein, dass mein Kind erstmal ein Jahr lang nur häkelt, was auch in Ordnung ist, aber damit muss ich halt klarkommen, dass ich als Erwachsener eine andere Meinung habe als das Kind und das trotzdem in Ordnung ist.
Ja, ne, ja. Nicht, dass man
Und
nicht so einen geheimen Plan hat und dann irgendwie über Manipulation versucht, die am Ende doch wieder dahin zu bringen.
genau, das, die Gefahr
Einwandfrei.
besteht
Ja.
auf jeden Fall. Also ein Tipp, den ich mal bekommen habe, den finde ich sehr hilfreich, wenn man sich auch so mit schwierigeren Themen beschäftigt. Also keine Ahnung, kann ich meinem Kind jetzt irgendwo was raten, wo ich der Meinung bin, mein Gott, das ist aber so wichtig und das weiß es jetzt vielleicht einfach noch nicht, weil es irgendwie noch nicht alt genug ist, aber vielleicht wird es dann in 10 Jahren mega bereuen. Und da meinte ein guter Kumpel von mir, der auch an einer demokratischen Schule in Berlin arbeitet, der meinte, ich versuche das immer so zu lösen, als würde ich nicht mit meinem Kind reden, sondern mit meinem besten Kumpel. Und dem würde ich ja auch sagen, hey, pass mal auf, Tom, ey, wenn ich du wäre, ich würde mal zum Englischangebot gehen, weil Englisch ist halt voll wichtig. Und also, keine Ahnung, brauchst es halt hier, beruflich brauchst du es irgendwie Englisch. Also wenn ich du wäre, würde ich da echt hingehen. Aber wenn halt dann mein bester Kumpel aus irgendeinem Grund sagt, nee, mache ich nicht, dann werde ich ihn auch nicht anschreien und ihn sozusagen nehmen und zum Englischangebot zerren. Dann sage ich halt, ja, okay, dann, ich habe es dir gesagt, ich hätte das gemacht, dein Ding. Und ich finde es ganz spannend, wenn man versucht, diese Einstellung auch auf jüngere Kinder einfach zu übertragen. Zu sagen, hey, ich würde das machen. Also ich würde den Konflikt mit einem, wenn ich mit meiner besten Freundin einen Streit hätte, würde ich den Konflikt so lösen. Probier es doch mal aus. Dann ist, finde ich, ist das so ein bisschen eine entspanntere Haltung.
Gibt es denn so an freien Schulen auch so Trainings im sozialen Bereich, also eben zum Beispiel Streitschlichtung, Mediation, ja, sowas in der Richtung? Wie komme ich mit meinen Gefühlen klar?
Ja, also wie komme ich mit meinen Gefühlen klar, würde ich sagen, das müsste man mehr machen. Also was es an vielen Schulen gibt oder an vielen freien Schulen gibt, es gibt schon so Streitschlichtungskomitees oder was ich da sehr spannend finde, ist, dass halt auch Kinder in die Verantwortung genommen werden. Also ich habe Praktikum an einer demokratischen Schule in Berlin gemacht. Und da war es so, es gab ein Justizkomitee oder Richterkomitee. Und da war es dann so, wenn ich einen Streit hatte in der Schule, konnte ich die andere Person anklagen. Ich konnte einen anderen Schüler anklagen, eine andere Schülerin, aber ich konnte auch einen Lernbegleiter anklagen, also wenn der irgendwie was falsch gemacht hat. Und dann wurde das Ganze vor diesem Gericht verhandelt. Und das Spannende war eben, dass das Gericht eben nicht aus, wie man jetzt vielleicht denken könnte, aus lauter Erwachsenen bestand, sondern eben zu Großteil aus Schülern, die sich da haben reinwählen lassen. Und ich fand, das war ein sehr, sehr schlauer Umgang, wie die mit Konflikten umgegangen sind, weil sozusagen die Richter und Richterinnen eben auch irgendwie lernen, sozusagen, oder Kinder lernen auch ganz früh, sozusagen Konflikte zu lösen und auch irgendwie, ja, es ist was anderes, wie wenn jetzt der Erzieher oder der Lehrer sagt, okay, hey, du hast jetzt das nicht gemacht, zur Strafe musst du jetzt das machen, als wenn es sozusagen demokratisch von der Gemeinschaft entschieden wird. Und das fand ich spannend und hat auch richtig gut funktioniert. Also die haben es dann auch angenommen, die Strafen, die dann da teilweise verhängt worden sind.
Okay, ja, Strafe klingt, da klingelt bei mir so ein bisschen
Ja,
genau.
Strafe, also was heißt Strafe? Da war es halt dann so, keine Ahnung, es war jetzt nicht so, dass die irgendwie in Kerke gesperrt worden sind, aber die Richter haben halt dann sozusagen hier entschieden und dann gab es halt irgendwie, keine Ahnung, je nachdem, halt manchmal haben die gesagt, okay, du musst dich entschuldigen oder hier, keine Ahnung, wie können wir das denn jetzt lösen? Genau, ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr, hat gut funktioniert.
Also ja, kann ich mir auch vorstellen. Also ich hatte nämlich gerade gestern das Interview mit Jens Neumann. Da ging es um gewaltfreie Kommunikation. Und ich könnte mir vorstellen, das wäre auch ein tolles Konzept, wenn man das fruchtbar macht. Also er macht das zum Beispiel fruchtbar für Kindergärten. Also sozusagen, wo man dann relativ schnell wenn man das einmal etabliert hat, relativ schnell auch die ganzen kleinen Konflikte, die sehr viel im Kindergarten auftauchen, mediieren kann, sogar in Sekunden, also was ich, so in 10 Sekunden, weil es dann eher darum geht, dass kein Mensch sozusagen Dinge tut oder andersrum. Jeder Mensch, für alles, was er tut, hat er einen Grund. Ja, in der Regel sind es irgendwie Bedürfnisse, die er versucht zu befriedigen, und nur eine bisschen wenig hilfreiche Strategie gewählt hat. Also zum Beispiel vielleicht wollte er Aufmerksamkeit haben oder ja, so in der Richtung. Und dass man das sozusagen, also das wird da anerkannt und dann gemeinsam nach anderen Strategien gesucht. Natürlich kann man gucken, ne, wenn irgendwie, was weiß ich, Gewalt im Spiel war oder so, dass man dann das auch irgendwie vielleicht aufarbeitet. Ich bin auch kein Experte in GFK. Aber das wäre vielleicht nochmal so ein Hinweis, falls ihr so am Schule gründen seid, da vielleicht nochmal mit drauf zu schauen, so was diese gewaltfreie Kommunikation da bieten könnte.
Super spannend, ja. Ich habe mich da auch zu wenig bisher mit beschäftigt. Aber auf jeden Fall, das hat auch so viel Potenzial und auch so eine Sache, die man ja in der Schule überhaupt nicht beigebracht bekommen hat. Also ich habe davon zum ersten Mal auch privat irgendwie gehört und ich habe einen guten Kumpel, der sich da auch tief mit auskennt. Ja, aber super spannendes Feld mit ganz vielen Möglichkeiten.
Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, so, das ist bei den Schulbesuchen oder Schülerinterviews so rausgekommen, was irgendwie schlecht funktioniert oder was man sozusagen an einer freien Schule eher lieber nicht als Element dabei haben sollte und vielleicht dann eben auch im Kindergarten lieber nicht dabei haben sollte?
Also dieser Punkt, den wir vorhin schon besprochen hatten, dass Erwachsene sozusagen durchaus Inspiration bieten dürfen, dass die auch in der Pflicht sind oder sozusagen die Aufgabe haben, Angebote zu machen, die Kinder zu inspirieren, selbst sozusagen als Vorbild da zu sein. Es gibt, wie gesagt, ganz verschiedene freie Schulen und man kann die bei weitem nicht über einen Kamm scheren, aber es gibt eben auch Schulen, die eher dieses Konzept vertreten. Das Kind wird alles selbst herausfinden. Am besten setze ich es in den Wald und es wird sozusagen alles von sich aus lernen. Und wir brauchen im Endeffekt gar keine Erwachsenen, die dabei sind. Wir brauchen nur Erwachsene, die sozusagen irgendwie das Organisatorische machen. Und das halte ich für nicht richtig. Ich glaube, dass es total sinnvoll sein kann, eben, dass ich Inspiration biete, weil man muss ja nicht immer alles komplett neu erfinden. Ich glaube nicht, dass ein Mensch sozusagen alles von sich aus dem Inneren heraus irgendwie entdecken muss, sondern es kann ja einfach mal sein, hey, da gibt es eine spannende Sache, da wäre ich nicht drauf gekommen, wenn jetzt nicht meine Lehrkraft das vorgestellt hätte. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der mir deutlich zu wenig ist. Es wurde mal in irgendeinem Film gesagt, ich würde mir wünschen, dass an solchen freien Schulen die Lernbegleiter mehr Lehrkräfte sind. Und den fand ich ganz spannend vor dem Hintergrund, dass man sagt, eben, ich habe eben als Lernbegleiter auch eine Aufgabe, irgendwie Unterricht zu machen. Ich mache ein gutes Angebot, das eben auch irgendwie funktioniert, das irgendwie didaktisch sinnvoll ist und nicht einfach nur, ich setze mich aufs Sofa und ach, Freiheit und Kinder lernen eh und das war's dann.
Das ist ein
Und
bisschen
ich
wieder
glaube,
ins
das wäre eben
Egal, ne?
genau, und ich glaube, das wäre eben auch wichtig für den Kindergarten, wenn man sagt, hey, wir wollen das freier gestalten, dass man eben nicht sagt, okay, wir reduzieren irgendwie die Arbeitskräfte um die 50% und machen den ganzen Tag Freispielzeit und die drei Erzieher und Erzieherinnen sitzen drin und trinken Kaffee, sondern dass man eben auch dann mit rausgeht und selbst irgendwas Produktives, Inspirierendes macht, dass andere Kinder dann sagen, okay, hey, was machst du da? Und man so ins Gespräch kommt.
Ja, dass man die nicht sich selbst überlässt. Das habe ich jetzt auch doch in einigen Gesprächen auch so als Erkenntnis mitgenommen, weil ich auch so die Idee hatte, ich muss den Kindern eigentlich mehr Freiraum geben, mehr Freiheit. Aber das hat seine Grenze schon in dem, dass ich als Erwachsener schon auch in Führung gehen muss. Also so schon eine Führungsrolle einnehmen bei den jüngeren Kindern, sicher noch mehr als bei den Älteren, aber ja, Vorbild bin und auch Motivator möglicherweise oder eben Begleiter. Und wenn ich in der Ecke auf dem Sofa sitze, dann wird das schwer.
Genau. Und wichtig halt immer unter der Voraussetzung, dass es halt auf Freiwilligkeit beruht. Wenn halt das
Hm.
Kind das nicht annimmt, was ich machen möchte, dann ist es vollkommen in Ordnung. Und wenn es lieber woanders spielt, ist es super. Nur, dass ich eben sozusagen die Möglichkeit schaffe.
Das bringt mich gerade noch auf eine Idee. Inwiefern laden sich denn freie Schulen eigentlich auch Leute von außerhalb ein, die oder öffnen sich für auch Leute aus der Arbeitswelt, sage ich mal, die einfach sagen, okay, ich bin Schreiner, ich habe irgendwie Lust, auch Kindern was beizubringen. Ich komme mal einen Tag im Monat mit meiner Sägemaschine vorbei.
Ja, passiert. Also an solchen freien Schulen gibt es auch viele Quereinsteiger. Also man braucht einen gewissen Anteil an ausgebildeten Lehrkräften, einfach um so eine Schule am Laufen halten zu dürfen. Aber passiert auf jeden Fall auch, dass da Leute sind, die eben, keine Ahnung, Schreiner sind und dann da die Holzwerkstatt leiten. Also passiert auch, könnte man wahrscheinlich auch noch mehr machen. Ich kenne auch eine Schule, die ist nicht ganz so frei, aber auch sehr, sehr innovativ. Die haben, glaube ich, einmal im Monat laden die sich auch jemand Externes ein, der dann irgendwie einen Vortrag hält oder sowas. Das sind ein bisschen ältere Kinder, aber eben auch dieser Input von außen, Entschuldigung, der ja ganz wichtig ist.
Ja. Also das erinnert mich nämlich so ein bisschen an Bertrand Stern. Ich könnte mir vorstellen, dass du den Film kennst, Karaba.
Ja.
Der hat das ja noch freier sozusagen. Der ist ja so gegen den Institutionenzwang, sage ich mal. Ne? Und da in dem Film gehen die Protagonisten, also die jungen Leute vor allem, suchen sich ja teilweise auch, was ich in der Arbeitswelt, der eine geht zum Uhrenmacher und der gleiche kriegt dann von anderen Jugendlichen so ein bisschen das Lesen und Schreiben beigebracht. Und der dritte geht ins Museum und schließt sich da so einem Museumsführer an und lernt von dem, ne? Dass die sozusagen, das wäre sozusagen noch eine freiere Stufe.
Das stimmt. Ich bin da so ein bisschen, also ich fand den Film toll und ich finde auch, wie gesagt, dieses Konzept der Freiheit super. Ich bin jetzt niemand, der sagt, wir sollten, also so, es gibt ja so auch diese Homeschooling-Bewegung und komplett gegen Pflicht und jeder lernt zu Hause. Ich glaube schon, dass das Reize für Kinder hat, aber ich glaube, dass es schon auch von Vorteil ist, wenn ich einen Raum schaffe, wo sich eben Kinder aus verschiedenen Milieus, aus verschiedenen Gruppenzugehörigkeiten irgendwie begegnen können. Ich glaube, das geht dann nochmal ein bisschen in eine andere Richtung, so mit Homeschooling, aber prinzipiell glaube ich schon, dass es auch Vorteile hat, wenn einfach, wenn es eine Institution gibt, solange diese Institution halt richtig gut ist, was zurzeit der
Oder im
Fall ist.
besten Fall freiwillig oder so gut ist, dass ihr sozusagen keinen Zwang braucht, sondern
Ja.
die Kinder sagen, Mann, da habe ich meine Freunde. Das ist ja sowieso auch für Regelschulen oft sozusagen noch der Motivator. Aber da habe ich auch meine Unterstützer, und da habe ich meine Möglichkeiten, meine Räume, meine irgendwelche Gerätschaften, die ich nutzen darf, und Anleitung und finde da immer wieder inspirierende Menschen. Ich habe da sowieso Bock, dahin zu gehen. Also ich würde es auch sagen, dass es solche Institutionen durchaus geben sollte, so eben als Ermöglichungsorte mit Minimum bis gar nichts an Zwang beziehungsweise an so Beschämung, wenn man irgendwas nicht hinkriegt oder keine Lust drauf hat oder.
Absolut.
Das war doch ein schöner Ausblick. Also ich finde, hatte jetzt schon das Gefühl, dass sozusagen diese zwei Ebenen Kita und Schule, dass das jetzt so heute im Gespräch sich schön gegenseitig befruchtet hat.
Absolut. Also, wenn wir dann unsere Schulen gründen, dann werden wir dich auf jeden Fall nochmal kontaktieren, falls dann die Kita direkt dazu kommt.
Auf jeden Fall, ja, wir müssen in Kontakt bleiben. Gibt es
Schön.
noch irgendwas, was dir noch wichtig ist, loszuwerden? Manchmal gibt's ja.
Gibt es noch irgendwas, was mir wichtig ist, loszuwerden? Ja, also an alle Eltern oder Erzieher, wer auch immer da draußen zuschaut, vor allem Eltern, die sich jetzt sagen, okay, ich habe mein Kind vielleicht gerade in der Kita und überlege, auf welche Schule es ich nachher schicken möchte. Informiert euch. Ich habe über freie Schulen geredet, über demokratische Schulen geredet. Die Schulen unterscheiden sich in ihrer Konzeption, auch in ihrem Freiheitsgrad. Überlegt euch wirklich, was ihr auch wollt und was auch ihr als Eltern da vertreten könnt. Ich habe das Beispiel erwähnt mit dem Thema Häkeln. Kann ich damit leben? Habe ich dieses Vertrauen in mein Kind, dass eben mein Kind dann irgendwie ein, 2 Jahre lang vielleicht was anderes macht oder auch mit 8 Jahren noch nicht perfekt lesen und schreiben kann, wenn es andere Kinder, die Nachbarskinder vielleicht können. Habe ich das Vertrauen? Ich wünsche euch, dass ihr das Vertrauen habt und seid mutig. Ja, eure Kinder werden auf jeden Fall ihren Weg gehen. Und ansonsten, wer da noch mehr zu Infos haben möchte, auch gesagt hat, so, okay, ich fand das ganz spannend, das Konzept, aber ich habe es noch nicht so ganz verstanden, wie genau es funktioniert. Einfach mal Schools of Trust googeln, YouTube, Facebook, sonst wo. Es gibt den Film auf YouTube, den ich sehr empfehlen kann von uns und auch sonstige Erklärvideos. Und ansonsten bei allen Fragen immer einfach uns schreiben. Wir sind da für euch da.
Super, wir werden auch nochmal alles hier unter dem Video verlinken, was du gerade angesprochen hast, damit die, die da Lust drauf haben, gar nicht lange suchen müssen.
Super.
Genau. Ja, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit.
Ja, danke dir, Andreas. Es war sehr schön.
Genau, und dann bis zum nächsten Interview, würde ich sagen. Oder was auch immer ansteht.